Erstmal herzliche Gratulation und Glückwunsch. Ich glaube, es gibt in ganz Deutschland nur Heiterbach und Region, die einen 2 Monate langen Bibelkongress veranstalten. Das ist einzigartig, heftig und ich hoffe, Sie sind alle mit dabei bei all den Seminaren und gewinnen viel. Heute Morgen geht es um ein kurzes Wort. Da kann ich gewiss sein, dass Sie diesen Predigtext auswendig können, was nachher Jesus sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist eine starke Behauptung. Nun leben wir ja in einer Zeit von starken Worten. Da gibt es so einen blonden Herrn älteren Datums, der hat eine Menge starker Worte, harter Worte gemacht und jetzt sagen alle Leute, mal gucken, was er daraus macht und gucken da ganz besorgt und erschrocken. Aber das Wort von Jesus ist ja auch von der Sorte, dass man sagt, das ist doch eher ein bisschen den Mund zu voll genommen. Gut, Himmel und Erde werden vergehen. Da kann man sich mit abfinden, da kann man sich dran gewöhnen. Das ist irgendwie auch einleuchtend, alles vergeht, manches in ein paar Minuten, ein paar Stunden, manches braucht Jahre, manches Jahrtausende, also manches ziemlich beharrlich, aber alles vergeht, das ist typisch für diese Welt. Es ist auch brutal und weil es brutal ist, versuchen wir es zu vergessen und denken immer, das stimmt für uns nicht. Ich bete die Psalmen regelmäßig und da ist mir aufgefallen, im Psalm 49, da gibt es ein brutales Wort, ein richtig brutales Wort. Das kommt wie ein Kehrreim zweimal immer vor. Da heißt es, ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Das ist ziemlich heftig. So redet die Bibel von der Vergänglichkeit. All die Wichtigtuer, all die ihre Fitness hochhalten, um das ewige Leben auf dieser Welt zu gewinnen, muss davon, alle Herrlichkeit des Menschen heißt es da, der Mensch muss davon wie das Vieh. Härter geht es noch nicht mehr. Muss wahrscheinlich so hart gesagt werden, damit wir es begreifen, weil wir es ja nicht glauben. Wie aber verhält sich das jetzt mit dem Wort von Jesus? Er sagt, gut, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Alles vergeht in dieser Welt. Und wie viele Worte von Jesus kennen Sie? Was kennen die Leute? Ganz viele haben dort den Eindruck, also wenn irgendetwas vergangen ist, dann ist das von Jesus und seine Worte. Nun geht es gar nicht darum, ob das vergessen ist, ob die Leute das jetzt gerade aktuell finden, sondern es geht ja mehr darum, gelten diese Worte denn? Gelten sie denn? Das ist noch ein Unterschied. Es kann ja auch Worte geben, die vergessen sind, die man nicht im Blick hat, aber die gelten. Das gilt bei manchen Gesetzen so, zum Beispiel. Das fällt einem dann unangenehm auf, wenn man dann plötzlich vor Gericht steht oder ein Knöllchen kriegt oder einen Strafzettel und so. Hat man gar nicht gewusst, dass das gibt. Hat man gar nicht gelesen. Hatte man vergessen. Nutzt einem aber nichts. Es gilt. Und jetzt kriegt man die Quittung dafür. Also das ist es ja. Aber wie ist das denn? Ich meine, was können wir dazu tun? Wir können gar nichts dazu tun. Wir hören das Wort, diese steile Behauptung, von der Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Die werden also gelten, auch wenn, das ist der Zusammenhang besonders, in diesem Kapitel, Matthäus 24 oder Markus 13, steht ziemlich dasselbe, wenn Himmel und Erde vergangen sind, heißt es da, die Geschichte vorbei ist und das Ende der Welt gekommen ist, dann, wenn nichts mehr gilt, wenn alles durchgestrichen ist, auch nichts mehr recycelt wird, dann gilt mein Wort, sagt Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie das so gehört haben. Es ist jedenfalls eine Behauptung, die entweder so wahnsinnig ist, dass man sagt, das musst du gar nicht ernst nehmen, Verrückte gibt es immer. Oder so maßlos, dass man sagt, also wer an solcher Selbstüberschätzung lebt, der ist wirklich gefährlich. Oder wenn es wahr ist, was dann? Und ist es wahr? Kann man das rausfinden? Also wir können ja nichts dazu tun, wir können ja nur zugucken. Wir können das ja nur abwarten, ob Jesus recht hat. Zugucken und Tee trinken, sagt man. Ob man nur Tee trinken muss, weiß ich nicht. Was man tun kann, lassen Sie uns das noch einmal betrachten. Es ist ja absolut nicht selbstverständlich, dass das Wort wahr ist, dass also das Wort von Jesus gilt. Denn erstens, sie haben ja sofort damals, als er das gesagt hatte, versucht, ihn zu widerlegen und ihn zum Schweigen zu bringen. Das ist das Erste. Der Zusammenhang ist ziemlich eindeutig, ich will jetzt das ganze Kapitel nicht lesen, aber ich wollte Ihnen dringend empfehlen, wenn Sie sich was Gutes tun wollen, bevor Sie heute Abend zum Vortrag wiederkommen, lesen Sie heute Nachmittag, nach dem Mittagsschlaf oder vor dem Mittagsschlaf, ich weiß nicht, ob Sie da noch schlafen können, das ganze Kapitel Matthäus 24 oder Markus 13, wahlweise im Neuen Testament zu finden, auf Seite 34 im Neuen Testament, haben Sie Markus 24. Da auf die Frage seiner Jünger, was wird geschehen vor dem Ende der Welt? Wie wird das sein? Beschreibt Jesus einiges, es gibt Signale, sagt, was Schlimmes passieren wird, was Gutes passieren wird und dass es einen Tag geben wird, an dem die Diskussion am Ende ist, in dem er als der Menschensohn Weltrichter, das ist der höchste Titel, kommen wird zum Gericht. Das Schlusswort der Weltgeschichte sprechen wird, die Toten aus den Gräbern rufen, wird es im anderen Zusammenhang erzählt. Das Weltgericht halten wir den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. Und dann sagt er nicht nur, was vorher passieren wird, an Schwierigen und an Gutem, sondern er sagt auch, dass die Zeit dadurch gekennzeichnet wird, dass keiner darauf wartet. Die Leute werden total verschlungen sein, total beschäftigt sein mit den Sorgen und Freuden, die jeder so jeden Tag hat. Und das ist auch völlig genug für unseren Kopf, unseren Leib, sodass wir eigentlich keine Lust und keine Zeit und keine Kraft haben, uns viel überflüssige Gedanken tiefsinnige über Tiefsinn zu machen. So sagt er dann, wie zu Zeiten des Noah wird es sein, da haben sie gegessen und getrunken, sie haben geheiratet, sie haben Existenzen gegründet, Familien gegründet, Unternehmen gegründet. Keiner hat daran geredet, dann kam das Gericht Gottes, die Sintflut und sie sind ersoffen. So sagt Jesus, das wird Kennzeichen sein, sie werden auf nichts warten, sie werden total beschäftigt sein mit dem Heute und ihr sollt die Augen aufhaben und ihr sollt tun, was ich euch sage, zukunftsorientiert leben. So, in wenigen Worten will ich diesen Zusammenhang, das hat er gesagt. Und dann steht dieses Wort da mittendrin, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Er sagt dann auch, Zeit und Stunde weiß niemand, ich auch nicht, der Vater im Himmel allein. Das heißt, nicht spekulieren, nicht kalkulieren, konzentriert leben, zukunftsorientiert leben, mit wachen Augen leben und wissen, zum Schluss gilt nur noch eins, das Wort von Jesus. Das ist eine steile Behauptung. Und ich frage Sie am Anfang jetzt heute hier, glauben Sie das? Ich meine, Sie müssen mir keine Antwort geben. Sie geben sich diese Antwort selber. Glauben Sie das im Ernst, dass Jesus mit diesem Wort recht hat? Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Nun, ich sagte erstens, der Versuch wurde sofort gemacht, ihn zu widerlegen und zum Schweigen zu bringen. Also, er hatte gesagt, ich aber sage euch, Bergpredigt, hat er die Gebote Gottes radikalisiert, Feindesliebe, Treue in der Ehe, Ehrlichkeit im Reden und im Handeln. Das Leben ist dazu da, dem Menschen zu dienen und nicht haben zu wollen. Das sagt er alles klipp und klar. Und er sagt, kommt, ihr dürft durch mich Gott zum Vater haben. Er lädt ein, Bergpredigt, ich aber sage euch, mit der Autorität der Schlüsselfigur des Messias. dann sagt er auch, was die Lösung des Lebens ist. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, so redet er von sich immer, Menschensohn, wenn er sich als den Weltrichter und Weltherrn bezeichnet. Das verstand jeder Jude sofort, verstehen wir heute nicht mehr so leicht, weil dieser Ausdruck kommt aus dem Propheten Daniel. Menschensohn heißt immer Weltrichter und Weltherr. Und Jesus sagt, der Menschensohn wird kommen, ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben als ein Lösegeld für die vielen zu geben. Er redet also selber davon, dass er sein Leben hingibt im Sterben und dass das nicht das Ende ist, sondern dass das der Kraftakt der Liebe Gottes ist, um uns herauszulösen aus der Zerstörung der Gottesfeindschaft, der Sünde, des Satans, des Todes und uns zu versöhnen mit Gott. Das behauptet er, dass er diese Schlüsselfigur ist. Dann gibt es eine wahnsinnig interessante Szene am Schluss seines, kurz vor Ende seines Lebens. Er gerät in die Hände seiner Gegner. Es gibt bei Nacht und Nebel einen Prozess. Der Hohe Rat von Jerusalem, die jüdische Regierung, macht ihm den Prozess. Sie verhören ihn, sie wollen rauskriegen, ob er ein gefährlicher politischer Figur ist, also einen Messias-Anspruch erhebt. Sie fragen ihn, der hohe Priester fragt ihn, Matthäus 26, könnt ihr das nachlesen, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus, also Christus ist auf griechische Form Messias, bist der Sohn Gottes. Beanspruchst das zu sein? Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschen so sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Also er kündigt sich als den Weltrichter an, der zum Weltgericht kommt. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr diese Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Sie spuckten ihm ins Gesicht. Dann wird er zum Tode verurteilt. Sie kennen die Geschichte Pilatus und die Kreuzigung. Das heißt, sie widerlegen. Das ist so maßlos, dieser Anspruch. Finden sie alle, dass man ihn töten muss. Und so wird er aufgehängt nach brutaler Art, wie die Römer das taten, um die Leute zu schänden am Kreuz. Das dauerte Stunden. Es starben die Gekreuzigten und die Feinde warteten, dass er endlich den letzten Schrei tut, und dann alles klar war, der es widerlegt. Und die Freunde warteten auch. Deine Freunde warteten auch und dachten, das kann nicht wahr sein. Er wird doch beweisen, er wird die Nägel rausreißen, er wird doch beweisen, dass er das letzte Wort hat. Er wird doch beweisen, er hat es doch bewiesen, als er die Kranken geheilt hat, dass sein Wort nicht nur Worte sind, sondern dass er schafft, was er sagt. Er hat doch die Autorität. Wir waren doch so dicht dran bei ihm. Wir haben das doch gespürt. Wir haben das doch erlebt, Tag für Tag. Er wird das doch nicht zulassen. Sie hofften bis zum letzten Augenblick, er würde beweisen, dass er kann, was er gesagt hat, dass er ist, wer er ist, nämlich die Schlüsselfigur der Weltrichter und Weltherr. Dass in ihm Gott selbst da ist. Und er schrie und starb. Und alle, er war widerlegt. Und alle waren, die Feinde waren zufrieden, die Freunde waren total von der Rolle. Sie rannten weg, versteckten sich, weil sie wussten, er ist widerlegt. Er ist zum Schweigen. Was ist denn? Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Der Tod entscheidet darüber, ob ein Wort gilt. Ja, vielleicht kann man sagen, gut, die Wahrheiten, die Jesus ausgesprochen hat, wie auch andere große Philosophen, die werden auch später noch irgendwo zitiert und so weiter und so fort. Aber erstmal ist er widerlegt. Am übernächsten Tage passieren diese Ereignisse, die die Welt durcheinander bringen. Er begegnet den Jüngern, die denken, sie haben sehen Gespenster, bis er sich durchsetzt. 40 Tage lang verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten und sie kapieren, Jesus wurde von Gott auferweckt. Er lebt. Und er redet zu ihnen, er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch, er bringt Vergebung der Sünden. Er sendet sie, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er gibt ihnen die Vollmacht, in seinem Auftrag zu handeln. Sein Wort gilt. Sein Wort gilt. So haben sie von damals versucht, ihn zum Schweigen zu bringen und zu widerlegen. Das Wort, das gilt, es gilt. Aber so schnell ist der Krieg ja nicht gewonnen, ne? Der zweite Gedanke, der muss uns dahin führen, dass wir sagen, wir versuchen es ja, Sie versuchen, wer auch immer, versuchen es ja heute genauso, ihn zu widerlegen und zum Schweigen zu bringen. Und ja, das kann man sagen, gut, allein der Versuch, ihn zu missachten und seine Worte überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen und sie gar nicht überhaupt zu beziehen auf das Leben, beweist ja die Widerlegung. Es gilt eben nicht, es gilt heute nicht. Weder in der Wirtschaft, noch in der Politik, noch in der Erziehung. Wir können ja mal gucken, wo es gilt. Es gilt nicht mal in der Kirche. Sehen Sie, die größte Attacke auf die Gültigkeit des Wortes von Jesus geschieht heute nicht von Atheisten. Ich bin ja Theologe und habe Theologie studiert und bin durch die Universitäten gegangen und so das Erste, was ich beigebracht kriegte oder lernen sollte, habe ich gedacht, wechsle ich den Beruf, habe ich damals meinen Professor gefragt, wollte eigentlich Ingenieur werden, habe gesagt, ich habe ja noch Zeit, kann noch Vernünftiges werden. Denn das Erste, was ich lernte oder lernen sollte, war, dass diese Worte, die in dem Neuen Testament von Jesus stehen, gar nicht von ihm sind. Dass er die gar nicht selber gesagt hat. Dass er gar nicht angekündigt hat, dass er sterben würde, denn das, man könnte ja nicht wissen. Oder dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden würde, denn niemand weiß ja, was vorher kommt. Und auch nicht sowas, solche Sachen wie hier, das kann er gar nicht gesagt haben. Ich gedacht, wie, hat er gelogen? Nein. Nein, haben sie gesagt, so muss man das auch nicht sehen. Das hat die erste Gemeinde, die hat so heftig an ihn geglaubt, dass sie ihren Glauben in solche Geschichten gekleidet haben. Sie haben diese Legenden erfunden, um damit auszudrücken auf ihre Weise. Das war damals so, das waren so Leute in der mythologischen Zeit, die konnten das nicht anders sagen als so, dass man mit solchen verqueren Geschichten Legenden erzählte und dachte, so drücken wir aus, die Sache mit Jesus geht weiter. Aha, habe ich gedacht. Hat er also gar nicht gesagt. Wenn er das aber gar nicht gesagt hat und nur die Gemeinde das geglaubt hat und die Freunde damals erfunden haben, dann ist das ja nett, aber was geht mich das im 21. Jahrhundert an? Also ich das dachte, damals war es noch das 20. Jahrhundert. Und ich fand es damals schon unangemessen, dass ich mein Leben orientieren sollte an Sachen, die vor 1900 Jahren irgendwelche Leute sich ausgedacht haben. Was auch immer die geglaubt haben magen. Ob der Glaube toll war und ob sie tief betroffen waren oder ob das also, das hat mich alles maßlos, ich bin nicht so ein Historiker. Historiker interessieren sich für so alten Kram. Ich wollte eigentlich wissen, womit kann ich heute leben? Was brauche ich, um wirklich dieses Leben zu bewältigen, mit dem ich mich halt auseinandersetzen muss in dieser rasanten Zeit? Und da wollte ich doch etwas haben, worauf ich mich verlassen hatte. Und dann war so ein Wort, Himmel und Erde werden vergehen, das leuchtet mir hier ein. Meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, wenn er ein Wort sagt, das gilt, wenn alles vorbei ist, was zum Schluss das Einzige ist, was gilt, dann leuchtet meinem bescheidenen Verstand ein, dass ich mich auch nach diesem Wort heute richten sollte. Denn wenn ich mich nach Worten richte, die morgen nicht mehr gelten, dann bin ich angeschmiert. Wenn ich aber mich nach Worten richte, die am Ende, wenn nichts mehr gilt, nur noch gilt, dann habe ich auf das Richtige gesetzt. Das fand ich logisch, aber damit steht und fällt die Geschichte natürlich. Wenn das gar nicht wahr ist, wenn das nur ausgedacht ist, nur fromme Ausschwitzungen von irgendwelchen religiösen Typen, was geht das mich an? Was geht das mich an? Und dann habe ich das noch einmal angeguckt, auch diesen Text hier, Matthäus 24. Und dann, gut, dann sagt man, ist denn das andere, was Jesus gekommen ist, ist denn davon schon was passiert? Und dann sagt er, ja, zum Ziel der Ende wird es geben Erdbeben und Kriege und Kriegsgeschrei und es wird Verfolgung geben. Ja, okay, sage ich, eine Menge von dem gibt es und es gibt auch immer mehr davon. Naja, sage ich, gut, also die Welt ist, wie sie ist. Ob das nun wirklich nur deshalb passiert, weil Jesus das angekündigt hat, kann man ja mal dahingestellt sein lassen. Dann las ich daran, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird also die Gesetzlosigkeit, die Verachtung des Rechtes, heißt es da, Matthäus 24, Vers 12, weil also die Rechtlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Da dachte ich, das kommt mir sehr aktuell vor, diese Verachtung des Rechtes, dass Gesetze dazu da sind, um Lücken zu finden, wie man sie umschiffen kann. Dafür leben ganze Berufsstände leben davon, die werden da beschäftigt. Ja, neulich hätte ja keiner von uns gedacht, dass selbst die intelligentesten Leute, die Spitzen der Autoindustrie, ihre Milliardengeschäfte, das ist so der Stolz unserer Wirtschaft Deutschlands, aus Lüchnern besteht, die nicht gut genug arbeiten, sondern um Erfolg zu haben, die Leute betrügen müssen, systematisch belügen und betrügen müssen. Ist auch Württemberg nicht von verschont. Hätte man nicht gedacht, dass das geht. Also das, dahinter steckt ja der Gedanke, der vielen vertraut ist. Also das Recht ist dazu da, naja, dass man das irgendwie hält, ist alles erlaubt, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Und er sagt, die Rechtlosigkeit, die Verachtung des Rechtes, ja, muss man unbedingt zum Standesamt gehen und verheiratet sein, man kann auch so zusammenlegen. Die Liebe hängt doch nicht an dem Stück Papier. Sehen Sie, die Verachtung des Rechtes, das Bewusstsein dafür, dass Recht ein Ausdruck des Schutzes für die Schwächeren ist, ist futsch. Sagt Jesus, dass die Gesetzlosigkeit, das Recht, die Rechtlosigkeit wird überhand nehmen und die Folge wird sein, die Liebe wird in vielen erkalten. Es wird eine Eiszeit der Herzen geben. Da bin ich erschrocken, habe gedacht, so aktuell wollte ich es eigentlich gar nicht haben. Gut, das kann aber trotzdem sein, wie es ist, die Welt ist, wie sie ist. Und dann schreibt er aber hier, sagt er, und es wird verkündet werden, dies Evangelium vom Reich, von der Herrschaft Gottes, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen, das Ziel kommen. Und da bin ich stutzig geworden. Da steht am Ölberg eine Handvoll Leute, Jesus und ein paar Leute, die noch nicht wussten, dass die Erde eine Kugel war, die nicht wussten, dass, wo Europa ist oder dass es Amerika gibt oder wo Asien ist, die das alles nicht kennen. Die ganz begrenzten, sondern Jesus sagt ihnen, die Botschaft von mir als dem Messias, in dem Gottes Herrschaft kommt, wird verkündigt werden auf der ganzen Welt allen Völkern. Jetzt überlegen Sie mal, was in fast 2000 Jahren passiert ist. Abchasien und es gibt halt Länder, deren Namen wussten wir vor 20 Jahren noch nicht auszusprechen, weil sie irgendwo im Sowjetimperium waren, in Asien. Überall in der Welt, während wir hier Gottesdienste feiern, stehen andere auf, andere gehen bald schlafen und den ganzen Sonntag über um den Globus Millionen und Abermillionen in allen Sprachen stehen auf, feiern Gottesdienste, ehren Jesus, den gekreuzigten und auferstanden wiederkommenden Herrn und sagen unser Leben, was wunderbar ist. Und Tausende von ihnen sitzen in den Kellern, werden gefoltert, haben Frau und Kinder verlassen, haben alles verloren und werden gequält aus einem einzigen Grunde, weil sie sagen, Jesus ist der Herr. Ihm gehört die Welt und unser Leben und ihm werden wir treu sein, koste es, was es wolle. Das konnte sich einer in den wüstesten Fantasien damals nicht vorstellen, was jetzt passiert ist. Das sehen wir aber schon, es ist im Gange. Die Wycliffe Bibelübersetzer, eine Organisation, die Bibel in alle Sprachen übersetzt, sagt, es gäbe immer noch einige tausend kleine Volksstämme, die noch nicht die Bibel in ihrer Muttersprache haben. Zum Teil Leute, die mit wenigen hundert Menschen nur existieren. Also die arbeiten immer noch, dass diese Botschaft von Jesus allen Völkern, überall in der ganzen Welt, aber wir haben ein Maß der Erfüllung dieser Ankündigung vor Augen schon, dass es die wüsteste Fantasie überschreitet. Ich weiß ja nicht, ob es für Sie Indizien genug sind, um zu sagen, ich sollte vielleicht doch nachdenken, ob dieses maßlose Wort von Jesus gilt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort von Jesus gilt. Wenn alles vergangen ist, ja, was heißt das, was braucht das? Das entscheidende Ereignis des Schlusses ist nicht die Klimakatastrophe oder wer weiß was. sondern ist, dass wir dann alle miteinander vor dem Angesicht des Schöpfers stehen wollen, ob wir es geglaubt haben oder nicht geglaubt haben. Und er wird uns fragen, was wir gemacht haben mit dem Geschenk unseres Lebens, das er uns gegeben hat. Und was wirst du ihm antworten? Ich sehe einige graue Häupter hier, wie ich. Ihr Weg ist nicht mehr besonders weit, bis sie vor ihm stehen werden. Und alle Jüngeren wissen, dass heutzutage es nicht sicher ist. Manche sehen mit 16 schon ziemlich alt aus. Wir werden alle, das entscheidende Phänomen unseres Lebens ist, dass wir alle diese Begegnung haben werden mit dem lebendigen Gott im Gericht. Er hat uns beschenkt mit einem reichen Leben, gesegnet mit einer Welt, die unglaublich ist, kompliziert und großartig, und hat uns darüber gesetzt, verantwortlich als seine Geschäftsführer, sein Eigentum. Und wir sind die Geschäftsführer, wir benehmen uns aber, als wären wir die Eigentümer. Nicht nur unseres Hauses, unseres Autos, unseres Körpers, unserer Zeit, sondern des ganzen Ladens. Nein, wir sind nicht die Eigentümer, wir sind die Geschäftsführer. Er ist der Eigentümer und er wird uns fragen, was hast du mit meinem Eigentum gemacht? Manche denken ja, wenn sie hier das Licht ausknipsen auf dieser Welt, wären sie sich und alles los. Das ist eine Täuschung. Das muss niemand glauben. Das wird jeder erfahren. Und dann wird nur ein Wort noch gelten. Kein Wort wird mehr gelten. Das gilt nicht von ihrer guten Beziehung, von ihrem Chef nicht. Wird nichts mehr gelten. Es wird nur noch gelten das Wort des Mannes vom Kreuz, den Gott bestätigt hat in der Auferweckung. Er wird der Richter sein und er wird sagen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Hast du zur Kenntnis genommen, dass ich dich so sehr geliebt habe, dass ich dich nicht nur geschaffen und erhalten habe, sondern dass ich für dich gestorben bin, um dich zu erlösen, deine Sünde zu vergeben und dich zu versöhnen mit Gott, damit du wieder zurechtkommst und dass dein Leben gelingt und dass du zu meiner Ehre und zur Hilfe für andere Menschen tun kannst an dem Fleck der Welt, wo ich dich hingesetzt habe. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich werde dann sagen, Herr, ich habe alles falsch gemacht und setze darauf, dass er sagt, das hat er mir versprochen. Das weiß ich, deshalb bin ich ans Kreuz gegangen. Den ganzen Dreck und Mist deines Lebens habe ich getragen. Und dann sage ich, Herr, das habe ich geglaubt, Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Dein Wort gilt. Dein Wort gilt. Sehen Sie, jetzt zum Schluss habe ich eigentlich nur noch zu sagen, zwei Entscheidungen zeigen jetzt, wo sie stehen. Und ich bitte Sie ganz schlicht, zu Anfang dieses Bibelkongresses, der viele Chancen bietet, dass Sie diese Fragen beantworten, sich selbst beantworten und dann sehen, was Sie mit den Konsequenzen machen. Die Frage ist, wenn das wahr ist, dass Jesus das Wort von Jesus am Ende gilt. Sein Wort haben wir ausschließlich dokumentiert in der Bibel. Er hat es damals gesagt, die Apostel haben es aufgeschrieben, Vorgeschichte und Nachgeschichte und Wirkungen. Die Bibel ist deshalb Wort Gottes, weil sie das einzige Dokument ist, durch das wir dieses Wort kennen. Durch nichts anderes kennen wir es. So. Und deshalb ist sie schlicht und einfach die Frage, gilt dieses Wort in Ihrem Leben heute? Geben Sie ihm Raum? Wie viel Zeit haben Sie am Tag, um die Bibel zu lesen? Das ist meine schlichte Frage. Da Sie doch realistische Menschen sind, vermute ich mal, die Schwaben stehen sowieso in dem Ruf, denke ich, dass Sie überlegen, was ist wichtig, damit mein Leben gelingt. Jeder Unternehmer weiß, dass man vom Ziel her denken muss, um dann die richtigen Meilensteine zu setzen, um zu sagen, was ist wichtig, was lasse ich, was tue ich, ich kann nicht alles tun, damit ich das Ziel erreiche. So. Und wenn das wahr ist, dass sein Wort am Schluss gilt, dann gibt es nichts Wichtigeres jeden Tag, als zunächst einmal zu fragen, Herr, was ist dein Wort? Was sagst du mir heute? Dass ich nur ja nicht vergesse, was du sagst. Dass das mein Leben prägt, dass ich das auswendig kenne, dass ich das von Herzen erkenne, dass ich das anwende, so wie wir es gelesen haben, dass ich es höre und tue, weil ich will, dass mein Haus solide gegründet ist, mein Lebenshaus solide gegründet ist. Deshalb will ich das heute. Du siehst, was alles durch meinen Kopf geht und wie viele Stimmen da sind. Und es bläst in meinem Hirn rein und raus. Und viele Stimmen sind sehr viel lauter als das, sehr viel überzeugender. Und dann auch noch das ganze Phänomen, dass wir dazu neigen, was alle glauben, was die Mehrheit glauben, dass Millionen Fliegen, die auch sitzen auf dem Misthaufen, Millionen Fliegen können nicht irren. Nicht? Wie diese Logik, was die Mehrheit glaubt, muss doch irgendwie wahr sein. Drückt uns ja alle, bestimmt uns ja alle, was man sagt, was die Leute denken. Davon kann ich als Pfarrer ein Wort reden. Was sollen die Leute denken? Okay, Sie entscheiden, ob das Ihr Denken bestimmt und wie viel Zeit Sie für das Wort von Jesus jeden Tag haben. Sie wollen mir doch nicht sagen, wenn Sie keine Zeit haben, dass das ein Beweis dafür wäre, dass sie an Gott glauben und dass ihnen das wichtig wäre. Nein, das ist ein Tatsachenbeweis dafür, dass er ihnen nichts bedeutet. Ich bitte Sie, es tut mir so leid, dass ich Sie mit dieser wirklichen Wahrheit konfrontieren muss. Aber lassen Sie uns doch nicht um einen heißen Brei reden. Es geht das Gerücht, dass in Kirchen schwülstige Sachen, große Worte gemacht werden, dass man rausgeht, gilt eine andere Wirklichkeit. Dem kann ich mich nicht beugen. Das ist nicht das Konzept, nach dem ich leben möchte. Und deshalb bitte ich Sie zu entscheiden. Gilt dieses Wort Jesu in Ihrem Leben? Glauben Sie ihm oder glauben Sie ihm nicht? Sie sind nicht allein, wenn Sie es nicht glauben. Sie können sich getrost mit den Millionen zusammentun, die auch der Überzeugung sind, das sind fromme Phrasen, die gelten weniger als die vom Trump. So, das Erste ist, lese ich die Bibel. Wie viel Zeit haben Sie dafür? Also es geht nicht um die Menge der Zeit. Nehmen Sie 15 Minuten am Tag, damit Sie wenigstens immer einen Blick haben, hören. Herr, nehmen Sie es morgen am Tag, bevor Sie hinein in den Tag stürzen. Ich habe das nie geschafft, im Laufe des Tages die Bremse anzuziehen. Wenn ich es morgens nicht schaffte, ist meist nichts mehr draus geworden. Vielleicht sind Sie charakterstärker und anderen finden irgendwann regelmäßig, aber nehmen Sie an jedem Tag die 15 Minuten und schlagen Sie das Wort Gottes auf, lesen Sie einen Abschnitt, beten Sie und sagen, Herr, dein Wort gilt, wenn nichts mehr gilt in dieser Welt und deshalb soll es heute gelten. Hilf mir, dass ich deiner Stimme mehr Gehör schenke als allen Stimmen, dass ich dir allein gehorche. Und deshalb will ich jetzt horchen, hilf mir dabei. Tun Sie das und helfen Sie sich da gegenseitig. Und das andere ist, dass wir es unter die Leute bringen, dass wir die Bibel verteilen, dass Menschen nicht ohne Bibel bleiben und dass wir ihnen Mut machen, Bibel zu lesen. Deshalb gibt es Hausbibelkreise, ich hoffe ja viele auch in der Region. Suchen Sie die Gemeinschaft mit anderen, bleiben Sie nicht alleine. Es ist keine Schande zu sagen, dass die Bibel nicht wie die Bildzeitung ist, dass man den Kopf zum Denken gebrauchen muss, wenn man sie liest. Das ist nicht nur der eine Unterschied zur Bildzeitung. Aber manche meinen ja, das wäre ein Argument gegen die Bibel, dass sie bei der Bibel denken müssen. Nein, das ist ein Ehrenzeichen der Bibel und deshalb scheuen Sie sich nicht, die Hilfe anderer zu nehmen und gemeinsam zu fragen, zu sagen, was steht denn da? Was machst du damit? Was hat das in deinem Leben bedeutet? Ich wette mich nicht fertig. Verstehst du das? Praktizierst du das? Jesus hat gesagt, wer meine Rede hört und tut sie. Ich möchte das doch tun. Hilf mir doch dabei. Lassen Sie uns das vorbei. Heute ist Bibelsonntag. Heute ist die Eröffnung des Bibelkongresses. Welch eine enorme Chance haben Sie in Ihrer Region hier, den Fragen gründlich nachzugehen. Wir müssen das ja tun in unserer Zeit und das ist kein Fehler, das tut uns gut. Es ist nichts mehr selbstverständlich, nichts ist einfach nur, haben wir immer so gemacht, war die Tradition, wer sich darauf verlässt, der hat nichts mehr zu melden in unserer Zeit. Wer glaubt an dieses Wort, diesem Wort von Jesus, muss es begründen. Da pfeift es kalt und scharf in unserem Leben und das ist gut so. Denn dadurch kommt raus, was hält, was es war, welche Fragen muss ich stellen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das Vorrecht habe, bei euch mitzuarbeiten. In diesen vier Abenden jetzt, da gehen wir an die Kernfragen, die immer die Kernfragen ist. Wer ist denn dieser Jesus heute Abend und die anderen Religionen? Und was ist denn mit dieser Bibel? Sollen wir die etwa wörtlich nehmen? Wir haben so viel noch zu sagen zur Bibel morgen Abend. Gnade! billig und Glaube. Muss man den Kopf so abstellen. Das sind die Themen, die wir in den nächsten Abenden bedenken. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie eine fröhliche Antwort geben können und das Lernen in dieser Zeit, sie zu geben oder sich helfen lassen, sie zu geben. Ja, Herr, ich glaube deinem Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Lassen uns jetzt im Augenblick in der Stille beten oder nachdenken. Überlegen Sie, was Sie für eine Antwort geben möchten und was das jetzt bedeutet für die nächste Zeit für Sie. Ich glaube, es gibt etwas Musik dazu. Und dann singen wir gemeinsam ein Lied, das Sie hier von der Leinwand sehen werden. Schon sagen wir, dass es 10.000 Gründe gibt, um Gott zu loben mit allem, was wir sind und haben. Gott segne Sie.